In der heutigen Folge Flutlicht an spreche ich mit Paula Scholz. Sie arbeitet in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme und hat an der Sonderausstellung Hamburger Fußball im Nationalsozialismus mitgewirkt. Wir sprechen über die Verknüpfung von Sport und die NS-Zeit, das Netzwerk Erinnerungsarbeit, die Verantwortung von Sport für die Gesellschaft und Frauen im Fußball. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Folge 76 von Flutlicht an. Meine Gästin ist heute die famose Paula Scholz. Wir haben gerade schon diverse technische Schwierigkeiten überwunden und ich freue mich sehr, mit ihr über ihre vielfältigen Aufgaben im Fußball und sozusagen den angrenzenden Bereichen zu sprechen. Hallo, liebe Paula.
Hallo, Mara. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch total. Du bist seit letztem Juni wissenschaftlich-pädagogische Mitarbeiterin in der Abteilung Bildung und Studienzentrum der KZ-Gedenkstätte Neuengamme und da verantwortlich für die Organisation und Weiterentwicklung der Erwachsenenbildung. Und jetzt könnte man ja sagen, hä, das hat doch mit Fußball überhaupt nichts zu tun. Aber tatsächlich war eins deiner Projekte noch als studentische Hilfskraft in der Gedenkstätte 2014 die Sonderausstellung Hamburger Fußball im Nationalsozialismus. Einstiegsfrage vielleicht mal, wie bist du denn zu dem Thema gekommen oder vielleicht auch das Thema zu dir?
Du meinst jetzt zum Thema Fußball oder zum Thema Nationalsozialismus oder
beides? Zum Thema Fußball im Nationalsozialismus.
Zum Thema Fußball im Nationalsozialismus. Genau, ja, ich bin Fußballfan schon sehr lange und fahre zum Hamburger Sportverein und das ist so meine, ich sag mal, Leidenschaft abseits von der Arbeit und war dann genau studentische Hilfskraft in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Und für mich war eigentlich, also viele Themen habe ich durch den Fußball kennengelernt, weil ich viele Themen erstmal so spannend finde, aber durch die Fußballbrille natürlich noch spannender. Mhm. Und ich mich dann gefragt habe, okay, Nationalsozialismus, was hat eigentlich mein Verein, also der Hamburger Sportverein, zu der Zeit gemacht? Wie hat er sich verhalten? Wie haben sich auch andere Vereine verhalten? Was wissen wir über Biografien von Verfolgten als auch von Tätern im Fußballkontext und habe dann genau in der Gedenkstätte gefragt, ob wir nicht eine Ausstellung zu dem Thema machen wollen und die Gedenkstätte, die Mitarbeitenden zu der Zeit fanden das gut, insbesondere Herbert Dirks, der dann Kurator wurde, hat das dann geleitet, das Projekt, und so haben wir die Ausstellung gemacht. Und so ist das Thema auch so ein bisschen, würde ich sagen, also es gab schon immer mal vorher Leute, die so ein bisschen was zum Thema gemacht haben, vor allen Dingen zum Thema Fußballspiele oder Boxkämpfe im Konzentrationslager von Häftlingen selbst, aber so das Thema so größer war noch nicht hier so platziert und das war dann so ein bisschen der Startpunkt und so vielleicht erstmal.
Du hast schon angesprochen, du bist Fußballfan, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Bleiben wir erstmal bei dem Thema Sport im Nationalsozialismus. Das ist natürlich ein ganz großes. Du hast gerade zwei Aspekte schon angesprochen. Also einmal Sport, der eben in den Konzentrationslagern selbst auch betrieben wurde, was, glaube ich, auch vielen Leuten vielleicht bis heute gar nicht so klar ist. Aber eben auch die Frage, wie haben sich eben Vereine in dieser Zeit verhalten? Jetzt ist es ja so, dass viele Profivereine im Fußball sich damit lange schwer getan haben, teilweise auch noch schwer tun und das häufig eher so von Fanseite mit der Aufarbeitung angefangen hat. Also beim HSV beispielsweise ist Otto Harder, genannt Tull, glaube ich, relativ bekannt, der noch sehr lange nach dem Krieg auch komplett distanzlos eben gefeiert wurde. Wie bist du denn bei deiner Recherche vorgegangen? Wie hast du dir dieses große Thema erarbeitet?
Genau, jetzt bei der Ausstellung selbst war ich ja nur in Anführungsstrichen studentische Hilfskraft. Das heißt, ich habe da eher so zugearbeitet und vor allen Dingen diese ganzen Themen Aufarbeitung und Antidiskriminierungsarbeit heute behandelt und auch die Frage Fußballfans, Rolle von Fußballfans, Fußballfans zur damaligen Zeit bis heute. Und mir war das Thema Frauenfußball wichtig, also dass wir auch eine Tafel mit reinbringen, weil gerade wenn wir über Fußball im Nationalsozialismus sprechen und dann die ganzen Biografien haben, sind das fast immer männliche Biografien, ne? Weil klar, die Männer haben Fußball gespielt, Frauen durften nicht spielen, die Widerstände waren größtenteils zu groß. Das heißt, sie tauchen nicht auf als Spielerinnen. Sie waren schon irgendwie dabei, aber eben nicht so sichtbar. Und wir wollen nicht nur eine Geschichte der Männer erzählen, deswegen war es uns auch wichtig zu sagen, genau, warum gab es denn keinen Frauenfußball und dass aber auch Frauen Fußball gespielt haben. Das heißt, das waren so ein bisschen meine Themen, die ich platziert habe. Und vor allen Dingen, es gab dann noch ein großes Ausstellungsprogramm. Und jetzt heute würde ich sagen, ist so ein bisschen, also was ich beim Fußball spannend finde, ist, dass du immer diese lokalen Bezüge gut herstellen kannst, ne? Dass du immer gucken kannst, okay, bei deinem Verein, ah, was war da zum Beispiel für ein Zwangsarbeiterlager direkt um die Ecke? Oder was gab es für eine Biografie, die wir kennen, von der aus wir dann gehen und gucken, ah, okay, in welchem Lager war die Person zum Beispiel? Ja, wollen wir vielleicht eine Gedenkstättenfahrt dorthin planen? Oder zu schauen, das Stadion, in dem wir spielen, was ist die Geschichte dieses Ortes? Oder Fanhaus, Fanprojekt, in dem wir sind, gibt es da vielleicht eine Geschichte? Oder wenn wir auf die Personen gucken, die Personalien, welche Kontinuitäten gibt es? Also gerade nach 45 waren ja die gleichen Personen oft in den verantwortlichen Positionen, die auch vor 45 in den verantwortlichen Positionen waren. Das beantwortet ja auch so ein bisschen unter anderem die Frage, warum die Aufarbeitung so lange gedauert hat. Das heißt, da zu gucken, okay, wer waren eigentlich diese Personen? Wie nah war deren Nazi-Zugang sozusagen, ist mal ein bisschen schwer, das von jetzt so zu sagen, aber es ist ja schon was, worüber wir irgendwie sprechen müssen. Und ich glaube, da gibt es einfach so unterschiedliche Bezüge und das finde ich auch total spannend. Also insgesamt bei diesem Thema, sowohl in diesem Fußballbereich, können da alle ihre unterschiedlichen Bezüge haben, als ja insgesamt, also du hattest ja am Anfang schon gesagt, ich mache ja die Erwachsenenbildung und da geht es ja auch immer darum zu gucken, wie erreichen wir die Leute in ihren jeweiligen Feldern mit den jeweiligen Themen und ihren unterschiedlichen Zugängen und auch Fragestellungen, weil alle haben ja unterschiedliche Fragen und Interessen an so einen Ort wie jetzt die KZ-Gedenkstätte Neuengamme oder andere solche Orte und da eben auch so ein bisschen bedarfsgerecht drauf zu reagieren. Ich glaube, das ist das, was es dann so spannend macht.
Auf jeden Fall. Das Thema Zwangsarbeit, nochmal als kurzer Hinweis an die HörerInnen, haben wir hier neulich auch mit Bastian Satthoff, der im Projekt Orte des Jubels, Orte des Unrechts mitarbeitet, besprochen. Die Folge verlinke ich auch auf jeden Fall nochmal in den Shownotes. Frage nochmal an dich. Du hast das Thema Fußball, Boxsport oder auch insgesamt Sportarten im KZ, also durch die Häftlinge schon angesprochen. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, was das für eine Rolle gespielt hat und vielleicht, wenn du das weißt, auch, wie man auf dieses Thema überhaupt gestoßen ist?
Ich würde das Letzte als Erstes beantworten, wie man aufs Thema gestoßen ist. Das ist wahrscheinlich an Orten auch unterschiedlich. Hier in Neuengamme war es so, dass Überlebende davon berichtet haben, unter anderem Herbert Schemmel als ein Überlebender, aber auch andere, die entweder selber dort mitgespielt haben als Häftlinge oder eben das beobachtet haben, gesehen haben, die davon erzählt haben. Das ist eh für uns ja eine super wichtige Quelle, die Berichte der Überlebenden. Genau, das heißt, das ist so eine der wichtigsten Quellen. Und bei dem Thema, das ist ein spannendes Thema, aber auch ein schwieriges Thema, gerade in der Vermittlungsarbeit, weil wenn es, sag mal, wenig Zeit gibt in der Vermittlungsarbeit, bleibt schnell hängen, die Häftlinge konnten Fußball spielen, denen ging es ja gar nicht so schlecht. Und da ist es ganz wichtig zu differenzieren, welche Häftlinge konnten spielen, nämlich nur ein ganz kleiner Teil der Häftlinge, sogenannte Funktionshäftlinge, die eben besser gestellt waren als andere, bessere Unterkunft oft hatten, bessere Verpflegungsmöglichkeiten, bessere Überlebenschancen und eben körperlich kräftiger waren und so Fußball spielen konnten überhaupt. Also es betraf nur einen ganz kleinen Teil. Und die SS selber, die es dann erlaubt hat, dass diese Fußballspiele stattgefunden haben, hat das eben auch mit einer Begründung erlaubt, weil sie sich dadurch erhofft hat, dass die Arbeitsmoral dieser Häftlinge steigt. Also total absurd, weil man könnte ja einfach mehr, Essen geben, bessere Unterkunft, das wurde nicht getan, und für die Häftlinge selbst, aber von den Berichten her, hat es schon auch so einen wichtigen Moment gehabt von so Selbstermächtigung, Selbstbehauptung, Ablenkung auch, das ist so ein Thema, was total spannend ist und aus ganz verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden kann, aber eben nicht so einfach ist, einfach mal so zu vermitteln.
Ja, kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen der Punkt, den du gerade erwähnt hast. Man hat das, glaube ich, teilweise auch, ne, wenn man dann Bilder sieht von den Fußballspielen, die ja tatsächlich von dem einen oder anderen Ort auch übermittelt sind, dass man aufpassen muss, dass bei Leuten nicht genau dieser Effekt einsetzt, den du gerade beschrieben hast, so nach dem Motto, wenn man Fußball spielen durfte, kann es ja so schlimm nicht gewesen sein. Wenn du schaust auf die Themen, die du in diesem Kontext von Nationalsozialismus und Sport behandelt hast, bisher mit denen du in Berührung gekommen bist, gibt es da irgendwas, was du anekdotisch vielleicht wiedergeben kannst, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist, was dich vielleicht besonders bewegt hat, irgendeine Geschichte oder eine Personalie, die du teilen kannst?
Oh, es ist echt vieles. Für mich ist immer total spannend, wenn wir auf irgendwas stoßen oder ich auf irgendwas stoße und zum Beispiel jetzt, also okay, ist jetzt wieder ein HSV-Beispiel, sorry dafür, aber genau, gerade weil du dieses aktuelle Projekt zur Zwangsarbeit und den Recherchen angesprochen hast und wir darauf gestoßen sind, dass in dem ehemaligen Altona-Stadion, also das, was heute das Volksparkstadion ist, dass da in der damaligen Tribüne Zwangsarbeiter, also sogenannte italienische Militärinternierte, untergebracht waren. Und darauf sind wir schon vor Ewigkeit mal in so einem Sammelband gestoßen und jetzt durch die Recherche nochmal mehr sozusagen. Und das finde ich dann super spannend, weil ich mir denke, okay, krass, wie kann es sein, dass wir alle zwei Wochen zu diesem Ort hingehen und der Verein sich auch so gesellschaftliche Verantwortung auf die Fahne schreibt und die Fanszene ja auch schon voll viele Sachen macht und so, aber es dazu überhaupt gar nichts gibt. Es gibt aber, diese Informationen sind schon da, es haben schon Historiker da geforscht und dies auch aufgeschrieben. Das heißt, es gibt dieses Wissen, aber es wird nicht weitergetragen, es interessiert sich keiner so richtig dafür, es passiert einfach nichts. Und das finde ich dann immer so sehr, ja, erstaunlich oder krass, spannend auch, wieso das so ist. Und dann zu gucken, okay, wo kann man denn ansetzen und was machen und was braucht es eigentlich so, ne? Also wenn man denn jetzt, wenn jetzt der Verein zum, oder Verein und Fanszene zum 27.01. sagt, ja, okay, wir machen da jetzt mal irgendwie was und hauen eine Stellungnahme raus, das bringt's jetzt ja auch nicht, sondern das muss ja auch irgendwie wachsen und das braucht ja auch seine Zeit, bis das dann auch die verschiedenen Akteurinnen in dem Feld mitnimmt und man sich gemeinsam überlegt, okay, was braucht es eigentlich? Lädt man vielleicht die Angehörigen ein? Wo sind die Angehörigen? Kennt man die? Also, genau, das finde ich dann total spannend.
Mhm. Würdest du sagen, also jetzt gerade bei dem Punkt, HistorikerInnen haben das ja schon mal irgendwann ans Licht gebracht und dann ist es aber quasi wieder versandet. Das ist was als Thema tatsächlich auch bei dieser Geschichte mit den Orten des Jubels, Orten des Unrechts mir schon begegnet ist, dass die MacherInnen da gesagt haben, man stößt teilweise auf Stadien, wo im Prinzip vor 20, 30 Jahren vielleicht schon mal bekannt war eigentlich, dass die eben diese Funktion hatten und dann ist es aber eben auch wieder wie so verloren gegangen. Glaubst du, dass es auch immer so ein bisschen eine Frage der Zeit ist? Also wann blickt man drauf und daraus abgeleitet hättest du die Hoffnung, dass wenn man eben jetzt nochmal neu drauf blickt und nochmal neu sagt, das war so und das ist da passiert, dass es diesmal vielleicht eben nicht wieder versandet?
Ja und ja. Okay. Also genau, ja klar, es ist eine Frage der Zeit, wer guckt drauf, wie sind auch die Kapazitäten, das sind manchmal auch solche Fragen, ne? Wer hat gerade irgendwie Zeit, sich mit sowas auseinanderzusetzen und nicht irgendwie tausend andere Sachen, also ein anderes Projekt ist zum Beispiel das Kriegerdenkmal des HSV, was seit Ewigkeiten auf einem Sportplatz in Norder, also neben dem Sportplatz in Norderstedt stand, wo die Namen der verstorbenen Soldaten aus dem Ersten und auch Zweiten Weltkrieg drauf waren. Und wo die HSV-Senioren immer zum sogenannten Volkstrauertag hingegangen sind und ja allen verstorbenen HSV-Mitgliedern, soweit ich das mitbekommen habe, gedacht haben. Und dieses Kriegerdenkmal sollte dann restauriert werden und umziehen zum Altona-Friedhof, also direkt neben dem Volksparkstadion, was jetzt auch passiert ist. Und aber auf dem Weg dieser Restaurierungs- und Umzugsphase, und dann wurden auch noch Gelder gesammelt, so bei den Mitgliedern für Spenden, um eben diese Restaurierung zu bezahlen, fiel dann eben so ein paar Mitgliedern auf, na ja, also irgendwie können wir das doch jetzt, das ist doch nicht mehr zeitgemäß, dieses kriegsverherrlichende Denkmal. Das ist auch von der Optik total kriegsverherrlichend und auch von der Sprache, was da draufsteht, und einfach auch, dass wir gar nicht wissen, okay, welche, ja, wo haben die verstorbenen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg gekämpft und auch die aus dem Ersten Weltkrieg auch, ne? Was sind das für Biografien? Also die spielen ja auch mit rein. Da müsste man ja erstmal recherchieren. Und jetzt gibt es auch ein Uniseminar, was zusammen, wo die Studierenden zusammen mit HSV-Fans sich diesem Thema annehmen, und es soll dann auch eine Recherche geben. Was passieren jetzt auch so Sachen? Aber das lag auch so 2-3 Jahre gefühlt irgendwie so rum und keiner wusste, und jetzt auf einmal geht was. Also ich verstehe das bis heute irgendwie, ja, das ist mir echt immer so ein Rätsel, warum manchmal länger nichts passiert und dann auf einmal ganz schnell doch was möglich ist. Das sind, glaube ich, echt dann einfach so verschiedene Faktoren, die miteinander reinspielen, genau wie du auch schon meintest, ne? So, was ist gerade für ein Zeitgeist, welche Leute sehen das gerade, wem erzählen die was, was braucht es gerade, also so, und dann manchmal matcht es und dann, ja, passiert was.
Ja, und ich glaube, man sieht das ja auch gesamtgesellschaftlich, ne, dass also wir beide sitzen hier und sind uns wahrscheinlich sehr einig darüber, wie wichtig diese Aufarbeitungen sind. Und es gibt dabei eben auch nicht wenige Leute in der Gesellschaft, die da ja schlicht und ergreifend keinen Bock drauf haben, die sagen, das ist lange her, was interessiert mich das, lass mich mit dem Kram in Ruhe. Und da braucht es wahrscheinlich schon auch immer einen gewissen Handlungsdruck, damit Leute da eben dranbleiben. Ne? Und selbst die Leute, die sich vielleicht dafür interessieren, die brauchen dann vielleicht wieder Ressourcen, Finanzierung und so weiter. Also so ein bisschen, finde ich, kann man sich die Widerstände, an denen sowas dann immer auch wieder scheitert, schon auch vorstellen.
Ja, total.
Was würdest du denn sagen, ist vielleicht eine sehr platte Frage, aber was kann man aus dieser Aufarbeitung für die Gegenwart, in der wir ja sicherlich auch wieder uns in einer Situation befinden, ja, die eine andere Schärfe hat als vielleicht noch irgendwie vor 10, 15 Jahren lernen, und wie kann man vor allen Dingen, genau der Punkt, also dieses Lernen rantragen an die Leute, die es nicht von alleine suchen.
Ja, das ist natürlich eine der Kernfragen, weil einerseits wollen wir die Geschichten, die passiert sind, gerade jetzt zum Beispiel hier auch am Ort des ehemaligen Konzentrationslagers Neuengamme, wollen wir einfach erstmal die Geschichte dieses Ortes erzählen und die Biografien der Menschen erzählen, die hier sind. Das ist so das Kernanliegen. Und Na klar geht es auch immer irgendwie um Gegenwartsbezüge, einfach weil die Teilnehmenden oder die Besuchenden, die hierher kommen, die ja selber für sich herstellen. Also das passiert ja automatisch, dass ich mir irgendwie diese Geschichte anhöre und dann merke, krass, irgendwie solche Ähnlichkeiten kenne ich von heute, oder Personen, die vielleicht selber Rassismuserfahrungen gemacht haben und dann da eben Parallelen herstellen, weil sie sagen, krass, ich kenne auch Ausgrenzungserfahrungen oder Ähnliches, so, ne? Also diese Gegenwartsbezüge liegen ja auf der Hand. Und du hast es ja auch gerade gesagt, also gerade auch in heutigen Zeiten immer mehr, ne? Das heißt, ich würde sagen, es war schon immer wichtig, die Geschichte im Blick zu behalten und aufzuarbeiten und das zu machen, weil wir eben heute in einer anderen Gesellschaft leben wollen und wollen, dass es nicht wieder passiert. Aber klar, es wird natürlich wichtiger denn je. Und die andere Frage war ja so ein bisschen, ja, wie nimmt man die Leute mit, die keinen Bock haben oder die da, also das ist eine schwierige Frage, weil du wirst, also die Leute, die wirklich sagen, ich habe keinen Bock oder ich bin da sogar bis hin zu, ne, entweder rechts oder abweisend oder, ne, also die wirst du erstmal nicht erreichen. Und ich glaube, das ist auch nicht so unsere Hauptzielgruppe, sondern die Hauptzielgruppe ist ja erstmal die da Interesse haben oder zumindest keine Ablehnung, dem nicht ablehnend gegenüberstehen. Und ja, ich glaube, ich meine, das ist immer so, ne? Man kann sich, also es gibt Phasen bei mir selber auch, da bin ich frustriert, wenn wenig Leute auf die Veranstaltung kommen und dass man doch immer nur wieder die gleichen erreicht und so. Also klar, das kenne ich total. Und dann gibt's aber andere Momente, wo ich dann besser drauf bin und denke, ey, geil, aber wen wir erreicht haben und guck mal, was alles geht. Und es gibt immer wieder Leute, die auch ganz neu, sag ich mal, politisiert werden oder eben diese Gegenwartsbezüge selber dann herstellen. Also ich glaube, beides, ja, passiert so ein bisschen gleichzeitig.
Und letzte Frage vielleicht zu dem Themenkomplex. Wenn ich das richtig verstanden habe, werden Teile der Ausstellung jetzt auch anlässlich der EM erneut zu sehen sein. Richtig? Ist das was, wo man dann einfach auch die Gelegenheit, sag ich mal, nutzt, über so ein großes Turnier eben so einen Kontext wiederherzustellen und auch nochmal Leute zu erreichen, genau wie du gesagt hast, die vielleicht nicht von sich aus kommen, aber die eine Offenheit haben und sich dann eben in dem Zusammenhang dann anschauen?
Ja, definitiv. Also die Euro ist echt so, ich habe dann ja jetzt letztes Jahr den Job gewechselt und kam ja aus einem Beruf, wo ich nur Sport und Fußball gemacht habe und war dann hier in der Gedenkstätte und war total happy. Ich war so, oh geil, endlich mal nicht nur Fußball und so. Und dann kam die Euro und dann kamen so Mitarbeitende und waren, also Kolleginnen, und waren so, ja, Paula, die Euro steht an, wollen wir dann das machen? Du bist doch da aus dem Feld. Und ich so, ach scheiße, ey. Aber jetzt finde ich es doch irgendwie ganz cool, weil ja klar, da geht einfach viel. Und gerade was du auch sagtest, ne, also einmal die Leute, wenn wir jetzt auf Hamburg gucken, die eben in Hamburg wohnen und die, sag ich mal, so eine Zielgruppe von der Gedenkstättenarbeit sind, die aber jetzt gar nicht in den Fußballbereich kommen. Das heißt, die kann man dann nochmal mehr dazu bringen, sag ich mal, sich eben auch mit diesem Themenkomplex auseinanderzusetzen. Und dann gibt es natürlich die andere Gruppe, die aus diesem Fußballbereich kommt, die sich sagt, ach na ja, gut, dann besuche ich irgendwie schon mal Hamburg, weil wegen der Euro, und dann nehme ich doch nochmal was mit, bisschen Kulturprogramm. Also ich bin auch echt gespannt, weil es gibt ja viele Gedenkstätten, viele Bildungsinstitutionen, Museen, die jetzt Programme dazu machen. Ich habe das Gefühl, irgendwie alle. Und ich bin echt mal gespannt, inwiefern vielleicht auch wirklich Leute erreicht, also nochmal einfach eine ganz andere Zielgruppe erreicht werden, vielleicht auch zum Beispiel internationale Euro-interessierte Gäste, Stadionbesuchende, die dann vielleicht einen Tag länger da sind und dann nochmal sich was angucken. Also ich bin ja sehr gespannt, wie das läuft. Und genau, wir zeigen die Ausstellung nochmal, jetzt auch komplett sogar an zwei verschiedenen Orten in der Stadt. Genau, haben noch ein ganz umfangreiches Programm noch mit verschiedenen Veranstaltungen und auch Themenrundgängen in der Gedenkstätte. Und ja, das kann man sich alles online angucken, was wir da noch geplant haben. Und ich bin jetzt ganz gespannt, wie es läuft und wen wir da so erreichen.
Ja, das sind wir mit dir, und die Gedenkstätte verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, und dann kann man sich da so ein bisschen durchklicken und auch das Programm eben rund um die Euro finden. Ein anderes Thema, in dem du, also es ist ein bisschen ein anderer Themenkomplex und gleichzeitig ist es aber ein ähnliches Thema, in dem du unterwegs bist, ist das Netzwerk Erinnerungsarbeit oder kurz Netzwerk E des HSV. Da schlagt ihr eben auch sehr deutlich die Brücke ins Jetzt, wie beispielsweise mit der Ausstellung Ins rechte Licht gerückt, der Einfluss von rechts auf die HSV-Fanszene der 1980er Jahre. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie das Netzwerk entstanden ist?
Ja, passt ganz gut zu dem Thema eben, weil wir hatten ja diese Ausstellung schon erwähnt, oder du hattest sie erwähnt, zum Hamburger Fußball im Nationalsozialismus, die 2016 gezeigt wurde. Und diese Ausstellung war eigentlich ja der Auftakt, weil dann eine Mitarbeiter vom Verein auf mich zukam und meinte, ey, das brauchen wir doch beim HSV, wir müssen mehr dazu machen, müssen uns irgendwie dazu vernetzen, lass mal die verschiedenen Akteurinnen, die eh schon in dem Feld arbeiten oder auf verschiedenen Institutionen mal zusammensetzen an den Tisch, und das haben wir gemacht. Und am Anfang war es auch nochmal mehr Leute aus dem Verein, haben wir immer noch, aber jetzt ist es ein fanlastiger geworden, sag ich mal, mit der Zeit, aber ist eben ein Zusammenschluss, also viele der Leute aus dem Netz eh nicht, ein Großteil hat eben auch noch andere, also ist zum Beispiel noch vom Fanprojekt oder Fanbetreuung oder im Supporters Club in der Abteilungsleitung oder in irgendwelchen Gruppen aktiv. Also wir haben da echt so einen ganz bunten Mix, dass wir eben auch in den Verein und die Fanszene ganz gut reinwirken können und dann einfach verschiedene Themen setzen. Also es läuft so ein bisschen so, wenn irgendwer ein Thema mitbringt, sagt die Person, ja, das interessiert mich. Also das ist das Kernthema, war eben genau Aufarbeitung Nationalsozialismus, Gedenkstättenbesuch, so ging's los. Und dann haben wir aber schnell gedacht, okay, wir wollen insgesamt diese Themen Antidiskriminierung, also auch Sexismus im Stadion und so weiter mit einbeziehen und diese Gegenwartsbezüge auf jeden Fall auch herstellen und alles, was uns gerade irgendwie wichtig erscheint, machen. Ja, genau.
Und eine Sache, bevor wir dann so ein bisschen in die Gegenwart kommen, die ihr auch möglich gemacht habt in Bezug auf Vergangenheit, ist, dass seit 2020 vom Stadion eine Gedenktafel für verfolgte HSVerInnen zu sehen ist. Kannst du das so ein bisschen greifen? Was bedeuten insgesamt oder auch dir persönlich solche sichtbaren Zeichen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil einerseits, genau, da steht das da so, man denkt sich so, okay, also klar, als es dann so stand, waren wir erst so, naja, okay, jetzt steht das da, was machen wir jetzt damit? So, es reicht ja nicht, das einfach nur dahin zu stellen, sondern jetzt beginnt ja eigentlich die Arbeit, in Anführungszeichen. Also so, jetzt geht es darum, immer zu gucken, also gerade im Fußball ist es ja der 27.1., der 27. Januar, der so dann, ja, wo dann irgendwie immer was passiert und man dann eben jetzt diese Gedenktafel hat als ein Ort, wo man etwas veranstalten kann, wo dann schnell auch die Biografien der verfolgten Mitglieder, die zu der Zeit bekannt wurden, hingehängt wurden, erst so ausgedruckt, dann irgendwie, ne, laminiert, dann so fest installiert, also auch das war so ein Prozess. Und jetzt auch immer mehr, auch zum 27.01. andere Gruppen, also auch Fanclubs einfach, dann einen Kranz hinlegen, einen Schal hinlegen, diesen Ort so nutzen auch für sich, das spielt eine große Rolle, und aber auch außerhalb des 27.01., ne, dass dann nicht nur in diesem einen Tag, sondern dass dann immer auch, also immer dieses Gedenken möglich ist oder dass Leute darüber stolpern, dass Leute vorbeigehen, das irgendwie sehen. Also ich glaube, das spielt schon eine sehr wichtige Rolle, so ein Denkmal, ja. Mhm. Und genau, vielleicht nochmal einmal Netz E, bevor du Netzerinnerungsarbeit, bevor du das Thema wechselst, weil du es gerade angekündigt hast. Du hattest ja von dieser Ausstellung erzählt. Ich glaube, das war für uns nochmal was ganz Wichtiges, dieses Thema auch 80er Jahre zu gucken. Und ich glaube, das ist was, wo noch total viel, ja, Potenzial oder Bedarf, je nachdem, wie man es ausdrücken will, besteht. Weil das ja, also gerade wenn wir jetzt auf Westdeutschland, also ehemals BRD gucken, dann, ja, betrifft das nicht nur den Hamburger Sportverein, dann betrifft das fast alle Vereine, die zu der Zeit eine große Fanszene hatten. Also, dass da die rechten Strukturen also einfach sehr viel verbreiteter waren und rechte Ideologie sehr viel normaler in Anführungszeichen war. Und gerade beim HSV, wo Ramazan Afce und Mehmet Kaymaçgül, zwei Personen, 1985 ermordet wurden und die Täter alle aus dem HSV-Umfeld kamen, ist es schon krass, dass wir jetzt erst vor ein paar Jahren angefangen haben, eine Aufarbeitung im Verein und in der Fanszene dazu zu starten und auch zu diesen Gedenkveranstaltungen, die eben dann jeweils einmal, also zweimal im Jahr dann in Hamburg stattfinden. Das finde ich schon irgendwie krass. Und ist auch so ein bisschen auch bei Nationalsozialismus, ne? Je länger es gebraucht hat, desto eher konnte man auch über Täterschaften und Kontinuitäten, was wir ja auch schon hatten, sprechen, weil die Menschen halt auch nicht mehr gelebt haben und weil es da dann, was das angeht, die Widerstände kleiner werden. Und gerade deswegen, ne, es ist total wichtig, finde ich, jetzt auch schon noch auf die 80er Jahre zu gucken, weil die Leute sind noch da und wir können mit Personen sprechen, die eben zu der Zeit im Stadion waren. Und das ist, glaube ich, super wichtig, das zu machen, ja.
Ja, total. Zwei Sachen ganz kurz. Zum einen, du hast den 27. Januar angesprochen, Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Das ist eben im Fußball seit nur auch 20 Jahren der Erinnerungstag im deutschen Fußball, der eben genutzt wird, um Andenken zu schaffen, aber eben auch das nie wieder zu betonen. Und ich wollte noch gar nicht weg vom Netzwerk E, sondern ich wollte nur quasi weg von dem Blick in die Zeit des Nationalsozialismus, aber beim Netzwerk auf jeden Fall noch ein bisschen bleiben. Du hast gerade schon gesagt, dass ihr euch eben in verschiedenen Bereichen engagiert. Da gibt es ein, zwei Themen, die ich gerne noch ansprechen möchte, aber erst noch mal zurückgefragt zu dieser Ausstellung. Du hast gerade betont, dass es eben wichtig ist, sich das jetzt anzuschauen, wo es eben auch die Möglichkeit gibt, noch mit Menschen zu sprechen. Was macht ihr denn für eine Erfahrung, gerade was das Thema angeht, das du jetzt gerade auch schon angesprochen hast, was ihr ja sehr ausführlich aufgearbeitet habt mit den beiden ermordeten Personen, wo eben viele Menschen aus der damaligen HSV-Fanszene beteiligt waren. Wie groß ist die Offenheit, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und wo gibt es vielleicht auch Widerstand?
Es gibt, also ich fange jetzt mal mit Widerstand an, weil du das als letztes gesagt hast und weil es mir deswegen im Kopf blieb. Also Widerstand gibt es am ehesten natürlich von den Personen, die zu der Zeit dabei waren und sagen, naja, so war das ja alles gar nicht. Mhm. Wir haben das anders wahrgenommen. Das waren keine rassistischen Motive oder so. Und wir haben aber zum Beispiel auch die Chance gehabt, mit Gülistan Afce, also der ehemaligen Lebensgefährte von Ramazan Afce, der eben ermordet wurde, zu sprechen. Und ich glaube, nach so einem Gespräch sagt man nicht mehr, dass es keine rassistischen Motive gibt. Also, na klar.
Kannst du, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, vielleicht für die HörerInnen, die das gar nicht wissen, den Fall ganz kurz einordnen?
Ja, sorry, genau.
Dankeschön.
Ja, also im Dezember 1985 ist Ramazan Afce auf der Straße angegriffen worden. Er war zusammen mit zwei anderen unterwegs und wurde dann von einer Gruppe von Skinheads eben geschlagen und wurde dann von einem Auto angefahren und ist dann ein paar Tage später im Krankenhaus gestorben. Und diese Gruppe von Skinheads, das waren eben HSV-Fans. Mhm. Und die sich eben zu der Zeit, war die Gruppe von Skinheads eben im Stadion ja auch noch eine sehr große, wahrzunehmende, sichtbare Gruppe, die sehr raumdominierend war. Die wurde ja später auch so ein bisschen rausgedrängt. Das ist kleiner geworden, aber zu der Zeit waren die eben noch sehr präsent. Und und da für die Betroffenen, die Angehörigen und für die Gedenkinitiative war schon immer klar, dass das ein rassistischer Motiv war, rassistisches Motiv war. Und es war auch klar, dass HSV-Fans eben Teil der Täter waren. Das war vielleicht nicht so super relevant, aber für uns war es natürlich relevant, als wir darauf gestoßen sind. In dem Buch von Robert Klaus, in dem Hooligans-Buch war das, glaube ich, da stand das drin. Und wir lesen das so und waren so, wie? Das kann doch gar nicht sein. Also, was? Und wieso reden wir darüber nicht? Und Was war jetzt, du stellst mal so viele Fragen gleichzeitig, dass man ein bisschen vergisst, was die erste Frage war.
Also so zum einen, warum es, also Widerstand hast du jetzt schon so ein bisschen angesprochen und aber auch, du hattest das ja schon erwähnt, dass es eben wichtig ist, dass man jetzt auf diese Themen schaut, weil eben die Menschen auch noch da sind, also weil es ja auch eine ganz andere Auseinandersetzungsmöglichkeit gibt. Ne?
Genau, weil die Menschen noch da sind und weil rechte Gewalt, rassistische Gewalt bis heute einfach so krass präsent ist. Also das findet alltäglich statt. Und das ist was, also das ist nicht nur NSU oder so, das wäre schon, ich meine, NSU ist schon krass genug, dass das stattfinden konnte. Aber das ist total alltäglich. Nicht im Sinne von Morde zum Glück nicht, aber auch die passieren ja, ne? Die sind ja seitdem immer wieder Hanau und so weiter. Das heißt, das gibt, genau, es ist einfach da und wir müssen uns damit beschäftigen. Und da geht es natürlich auch darum, genau, die Angehörigen, die Betroffenen zu Wort kommen zu lassen, weil gerade auch, also das fand ich zum Beispiel so super erschreckend, dass es bis heute gar keine Entschädigungszahlung gab für die Angehörigen von Ramazan Afshin zum Beispiel oder auch für andere rechte Gewaltopfer, ne? Also es gab vom Verein gar nichts, aber es gab auch staatlicherseits gar nichts. Ja. Bis heute nichts. Und das finde ich schon krass.
Ja, auf jeden Fall. Und diese Kontinuität von Täterschaft in diesem Land, die du angesprochen hast, die ist natürlich auch ein Grund, warum es wichtig ist, da drauf zu schauen. Ja. Und vielleicht ist diese, oder ganz sicher ist diese Relevanz eurer Arbeit auch einer der Gründe, warum ihr 2022 mit dem zweiten Platz des Julius-Hirsch-Preises des DFB ausgezeichnet worden seid. Kannst du was dazu sagen? Was hat euch das bedeutet?
Ja, der Julius-Hirsch-Preis war für uns schon auf jeden Fall cool, den zu kriegen. Das ist ja in dieser Antidiskriminierungs-Fußball-Bubble, sag ich mal so, das Höchste, was man kriegen kann. Deswegen war das schon cool. Und gleichzeitig ist es natürlich immer ambivalent, weil es vom DFB ist und der DFB auch sehr viel macht zu dem Thema, auf jeden Fall. Und sich da immer besser aufstellt und Verantwortung immer mehr wahrnimmt, aber es ist einfach weiterhin der DFB ist. Und dass ein Preis vom DFB ist und die Veranstaltung war dementsprechend, also die war total cool einerseits und andererseits aber auch irgendwie ist es dann manchmal auch, ja, komisch, ne, wer dann da so auftaucht, irgendwelche Verbandsfunktionäre, von denen man weiß, dass die politisch echt fragwürdig sind und das ist dann da auch da, aber wahrscheinlich ja, braucht es sowas, ne, um in die Mitte der Gesellschaft hineinzuwirken, ich weiß es nicht, aber nee, aber wir haben uns natürlich super gefreut, es ist eine total tolle Auszeichnung gewesen, es hat Sichtbarkeit geschaffen und vor allem nochmal Sichtbarkeit auch für die Ausstellung und für die Themen, die uns wichtig sind, das ist natürlich, ja, was uns freut.
Und du hast das vorhin schon erwähnt, ihr wollt natürlich nicht nur die Geschichte von Männern im Fußball erzählen. Und dazu passt ja, dass ein ganz aktuelles Projekt des Netzwerkes das Buch Raute, die in dem 87 Frauen des HSV auf unterschiedliche Weise vorgestellt werden. Kannst du da wiederum ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte sagen? Ich weiß, dass ihr schon vor ein paar Jahren auch mal eine Folge in eurem Podcast hattet, eben genau über die Frauen im HSV. War das so ein bisschen der Ausgangspunkt oder wie hat sich das entwickelt?
Ich glaube, der Ausgangspunkt sogar, aber ich weiß es nicht ganz genau, weil ich bin selber nicht in der Buchorga-Gruppe sozusagen gewesen. Das waren fünf andere Personen, die dieses Buch verantwortet haben. Einen großen Dank an dieser Stelle dafür, weil ich finde auch, das Buch ist mega, mega geil geworden. Ich habe es jetzt vor ein paar Tagen zum ersten Mal in den Händen gehalten und es ist richtig toll. Und der Ausgangspunkt, soweit ich weiß, ist ein Buch von 1860 München gewesen, weil die haben nämlich vor Jahren auch schon ein Buch gehabt, wo sie Frauen von 1860 porträtiert haben und das lag mal bei einem Finn-Treffen, glaube ich, bei einem Finn, also genau, Frauen im Fußball, Flinter im Fußball, die Vernetzung, da lag das, glaube ich, mal aus oder zumindest habe ich es da zum ersten Mal gesehen und ich weiß, Genevieve VW, die ja auch bei Finn ist und sehr viele Jahre jetzt bei uns im Fanprojekt auch gearbeitet hat, hatte dieses Buch auch gesehen und war dann mal bei Netz E so, ey, wollen wir nicht so ein Buch machen, das wäre doch geil und genau, dann wurden eben 87 Frauen, also schnell stand fest, klar, 87, wegen Gründungsdatum 1887, 87 Frauen. Und am Anfang war wohl noch so ein bisschen so, aber da zitiere ich jetzt die anderen sozusagen, aber die waren so ein bisschen so, oh, finden wir überhaupt 87 Frauen? Mal sehen. Und dann am Ende gab es auf jeden Fall genug und es gab dann sogar auch die Entscheidung, sich eben für den Bereich Fußball zu konzentrieren und da aber nicht nur Fans, sondern eben auch MitarbeiterInnen, SchiedsrichterInnen, Spielerinnen, also alle, die in diesem Komplex Fußball am Start sind, mit reinnehmen. Und ja, das war ein total emotionales Event, dieses Buch, diese Buchrelease. Und ich habe es jetzt schon direkt gemerkt. Ich hatte gestern hatte ich so einen kleinen Downer, war ich zu Hause und war so ein bisschen so, ah. Und dann habe ich dieses Buch in die Hand genommen, es lag da. Und ich habe bisher nur so sporadisch reingelesen und habe jetzt so, genau, dachte ich so, ach, lese ich mal dieses Buch nochmal so ein bisschen weiter, was soll's so. Und gucke in dieses Buch rein und war direkt so mega, sowohl emotional angefasst, auch einfach und genau, emotional angefasst im Sinne von so, boah, krass, aber auch einfach mega gut drauf. Direkt und dachte so, geil, ey, das Buch ist einfach mega empowernd, das Buch ist total schön.
Das heißt, ich hab's, ja, sorry.
Nee, ich wollte nur nochmal sagen, falls ihr es in die Hände kriegt, schaut es euch an. Hast du schon gesehen? Nee, kann ja eigentlich nicht sein, oder? Hast du schon gesehen?
Ich hab's noch nicht in den Händen gehalten, aber ich habe tatsächlich bei der einen oder anderen, die vertreten ist, es schon auf Social Media, also dann jeweils eben so mit dem Aufschlag der eigenen Seite quasi gesehen. Mhm. Und fand allein das schon total toll. Und ich meine, du hast ja jetzt gerade mit deiner Anekdote schon so ein bisschen anklingen lassen. Aber vielleicht für die Leute, die sich mit dem Thema nicht so intensiv befassen und die das deswegen nicht auf den ersten Blick so für sich begreifen. Was ist das Wichtige daran, Frauen im Fußball auf diese Art und Weise sichtbar zu machen?
Ja, sie sichtbar machen überhaupt erstmal, ne? Also das, da geht's los. Also die sichtbaren Positionen sind oft Männer. Und gerade weil es einfach so viele Männer sind. Also so auch jetzt so in der Fanszene zum Beispiel, es sind ja vor allen Dingen Männer. Und es gibt total viele Frauen, aber ja, dadurch, dass es eben so viele Männer sind, sieht man sie manchmal nicht so. Und das ist für, gerade wenn man selber als Frau im Fußball ist, ist das, ja, oft fühlt es sich so an die ganze Zeit wie so ein Kampf, den man in dieser Männerwelt führt. Und das ist einfach, das ist auch alles cool und Fußball und Spaß und geil und so, aber es ist auch einfach anstrengend. Und dann sich, also dann eben auch andere Frauen zu sehen, die da auch sind, die da auch sichtbar sind, die am Start sind, sich da zu connecten oder einfach nur, ne, die wahrzunehmen, deren Geschichten zu lesen, das ist total kraftgebend, total empowernd und auch so hinsichtlich des Vernetzungsgedankens einfach, ne, also auch so zu gucken, okay, will man irgendwas gemeinsam machen, was brauchen die anderen Frauen, was ist, also nur weil du eine Frau bist, ne, heißt es ja nicht, dass wir alle die gleichen Wünsche für, im Verein haben und alle irgendwie Sexismus auch gleich bewerten oder so, ne, also auch da gibt's ja total die Unterschiede und das ist auch total gut so, dass es so ist, wir sind ja nicht alle gleich, nur weil wir Frauen sind, aber wir machen eben schon einfach ähnliche sexistische Erfahrungen und ja, sich da gegenseitig zu stärken, indem man die teilt oder einfach einen Raum schafft, in dem es diesen Sexismus nicht gibt. Also klar, auch Frauenräume sind nicht frei von Sexismus, aber es ist schon einfach nochmal ein Unterschied, ne? Wenn ich nicht erklären muss, wie Dinge funktionieren oder warum Dinge so waren, sondern es ist klar, dass mein Gegenüber versteht mich sofort. Genau. Und einfach zu zeigen, wie viele Frauen am Start sind und wie unterschiedlich diese Geschichten sind, ne? Und gleichzeitig, wie gleich auch. Also wie sehr alle Fußball sind. Das finde ich ja auch bei diesem Finn-Vernetzungstreffen Frauen im Fußball, Flinter im Fußball. Das finde ich ja daran auch immer dieses Tolle, dass es so, dass alle so krass Fußball sind und gleichzeitig aber so unterschiedlich in ihren Zugängen dazu, in ihrer Aktivität da drin. Und das ist doch einfach das, was Fußball ja auch ausmacht. Dieses, ey, wir feiern alle das Gleiche und gleichzeitig haben wir ganz unterschiedliche Zugänge da drin und sind auch ganz unterschiedliche Personen. Das ist die Stärke und die, finde ich, kommt in diesem Buch auch sehr gut rüber.
Ja, total. Und zu Finn kommen wir gleich auch noch. Ich würde eine Sekunde gerne noch auch so ein bisschen an dem Thema Männlichkeitsbilder im Fußball bleiben, die ja so ein bisschen auch was damit zu tun haben, dass eben die Sichtbarkeit von Frauen oft nicht so gut ist, also weil es so ein bisschen was zu tun hat mit dem, dass es von bestimmten Leuten eben noch so die Annahme gibt, Frauen hätten in diesen Räumen nichts zu suchen oder wären da weniger berechtigt. Du hast ja aber als Fan diese Räume für dich schon immer in Anspruch genommen und eben auch als Ultra. Kannst du sagen, ob du so Momente oder was, ob ist sicherlich sehr rhetorisch, was so Momente waren, wo du vielleicht als jüngere Fußballfan für dich so wahrgenommen hast, du wirst vielleicht anders behandelt, du hast eine andere Rolle, du musst die Räume anders erkämpfen?
Oh, ich überlege gerade, da wäre so ein schmissiges Beispiel jetzt eigentlich ganz cool, ne? Aber das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber ja, also es ist manchmal, also klar gibt es so diesen direkten Ausschluss, dass dir direkt irgendwie gesagt wurde, hier darfst du nicht sein, weil du eine Frau bist, gerade wenn es um diese Gewaltthemen geht oder so, ne? Das ist vorgekommen. Aber viel krasser finde ich manchmal diesen indirekten. Also, dass die nicht direkt gesagt wird, darfst du nicht sein, sondern eher so, über welche Themen wird mit dir gesprochen, was wird dich gefragt, wie wird dir begegnet? Oder was für mich gerade so ein spannendes Thema ist, diese Begrüßungsfrage, ne? Also so, die Männer kriegen ja immer den coolen Handschlag, der so knallt. Und die Frauen kriegen ja immer eine Umarmung. Auch wenn du die Person, also wenn du einmal vorgestellt wurdest, ab dann Umarmung. Und das ist ja total kacke, weil ich will nicht alle Leute umarmen und die wollen mich, glaube ich, auch nicht alle umarmen. Aber wenn ich jetzt so einen Handschlag einfordern würde, dann wäre das Gegenüber, glaube ich, ein bisschen so, hä, habe ich irgendwas, also auch das schafft Irritationsmoment und teilweise habe ich dadurch auch schon so ein ungutes Gefühl über meinem gegenüberliegenden Personen sozusagen hervorgerufen, weil die war so, hey, wieso habe ich irgendwas getan? So. Und das sind so kleine Situationen, die sind nicht mega schlimm. Aber die zeigen dir ja am Ende des Tages, okay, du wirst irgendwie anders behandelt als die Männer, die ja doch dann irgendwie, du willst ja so ein bisschen sein, so wie die, weil die ja oft dann die Krassen sind in der Szene oder so, ne? Also so ein bisschen. Mhm. Und du merkst aber irgendwann, okay, du kannst so viel machen, wie du willst, du wirst nie so sein, weil allein schon, wie gesagt, mit dem Handschlag dir immer wieder auf kleinster Ebene gezeigt wird, dass ein Unterschied gemacht wird. Und genau, und ja, so vielleicht. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, ja. Und es ist nichts, was, oder vielleicht nur mal so, das verletzt mich jetzt ja nicht jedes Mal, wenn ich eine Umarmung kriege, ne? Also es ist, glaube ich, manchmal für Menschen, die da nicht betroffen sind, manchmal auch schwieriger nachzuvollziehen. Oder das sehen ja auch Frauen, es gibt bestimmt auch Frauen, die sagen, hey, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde das eher gut oder so, das gibt es bestimmt auch, ne? Für mich ist das auch nicht was, was mich jedes Mal verletzt, aber es gerade an einem, ist ja oft immer so tagesformabhängig, wenn es ein Tag ist, wo es eh schon scheiße war und dann habe ich noch irgendwie einen sexistischen Spruch gedrückt bekommen, das F-Wort am Bahnhof oder so, wie auch immer, ich bin eh schon schlecht drauf und dann fällt mir sowas vielleicht einfach nochmal mehr auf und ich denke so, oh Mann, ich will doch nur einfach einer von euch sein, mäßig. Und dann gibt es andere Tage, wo ich das überhaupt gar nicht schlimm finde. Auch das ist sehr unterschiedlich, genau.
Aber kann man sagen, also weil das ist nämlich eigentlich das, was ich immer so ganz spannend finde, insgesamt im Fußball und was ja dann, glaube ich, also je tiefer man sich irgendwie Richtung Szene bewegt, aber nochmal besonders gilt, so bestimmte Rollenverteilungen sind da einfach auch extrem verankert, oder? Also so dieses überspitzt gesagt, bevor es auswärts geht, bauen die Männer halt eben die Fahnenstangen zusammen und die Frauen schmieren die Schnittchen.
Ja, also es hat sich schon viel getan und ich glaube, es ist nicht mehr nur so, aber ja, ich finde gerade bei dem Thema Gewalt ist das, das ist so das klassische Thema und es ist aber immer noch am wirkmächtigsten, weil da sozusagen trennt sich die Spreu vom Weizen, mal so gesagt. Und genau, da werden die Frauen einfach nicht gefragt. Und es ist aber auch so ein bisschen so, viele Frauen wollen auch nicht unbedingt, also manche, klar schon, das gibt es auch, aber für viele Frauen, also ist jetzt auch nicht so, dass alle Männer darauf Bock haben, ne? Aber für viele Männer ist es einfach ein Feld, in dem sie vielleicht auch gut sind, was sie vielleicht auch kennen von ihrer Sozialisation her. Keine Ahnung, man hat sich schon in der Schule gerauft oder so. Und das haben ja Frauen in der Regel nicht. Das heißt, der Zugang dazu, also auch wir hatten ja ganz am Anfang das Thema einfach Zugänge zu Themen. Der Zugang dazu ist einfach gar nicht so da. Und genau, das heißt, da gibt es oft schon auch von der Sozialisation her, gibt es einfach einen Unterschied so, ne? Und dann aber eben auch von der Ansprache, weil auch von einem Mann, der vielleicht jetzt nicht so da so einen Zugang zu hat, von dem wird natürlich erwartet, dass er da irgendwie mitmacht. Und die Frau, von ihr wird nicht erwartet, dass sie mitmacht, aber durch diese Nichterwartung wird sie immer die andere sein sozusagen. Und wenn sie dann mitmacht, dann kann auch sein, hey, wie kann es sein, dass du mitmachst, du schädigt doch unser Ansehen oder so. Mhm. Aber ich glaube, genau, auch da ist viel im Wandel. Also, ja, auch da, genau, ich bin mal ganz gespannt, wie sich das entwickelt, weil es immer mehr Frauen gibt, die ja auch Kampfsport machen, die sich die Räume nehmen oder auch schon, es gab auch immer, auch in den letzten Jahren schon immer Frauen, aber eben sehr, sehr vereinzelt. Und ich sag jetzt auch nicht, dass die Welt jetzt unbedingt gut ist, wenn jetzt Frauen, keine Ahnung, mit auf irgendwelche Hooligan-Kämpfe gehen, weiß ich jetzt auch nicht, ob das jetzt die Welt besser macht, so, ne? Aber das ist natürlich was, wo es sich ganz klar unterscheidet einfach, ne? Gerade bei solchen Sachen oder bei Gewaltauseinandersetzungen, da sind Frauen in der Regel einfach nicht dabei. Und das wird immer, und weil es einfach gerade in diesem Fanszenen-Kontext um Gewalt geht und das eine wichtige Komponente auch ist, ist allein das macht ja dann auch irgendwie was mit einem Gefühl von Zugehörigkeit oder eben auch nicht. Genau. Mhm.
Gibt es eigentlich einen Zeitpunkt, an dem Ultra-Sein vorbei ist oder bleibt man auf eine bestimmte Art und Weise immer Teil von so einer Gruppe, auch wenn man vielleicht nicht mehr aktiv ist?
Eine sehr gute Frage, Mara. Also, genau, es ist, ja, also das ist, würde ich auch sagen, so eine Kernfrage, weil, also bei mir in meinem Umfeld ist es so, dass viele von, also schon ein Großteil gar nicht mehr fährt oder nur noch zu Heimspielen geht oder so. Und das finde ich schon sehr schade. Gleichzeitig, wenn jetzt Leute Familien gründen, kann ich das natürlich auch verstehen, auch wenn ich es irgendwie blöd finde, wenn das, also ich hoffe natürlich, dass es irgendwie eine Fußballwelt gibt, in der dann zum Beispiel auch nicht die Frau dann direkt weg ist, wenn sie jetzt irgendwie hinkriegt oder so. Aber das ist wahrscheinlich noch ein weiterer Weg oder nur genau manchmal möglich. Es ist, also ich würde sagen, so eine Ultra, so eine Einstellung bleibt natürlich. Aber Ultra, in einer Ultragruppe sein, ist, das ist schon sehr, sehr, sehr zeitaufwendig. Extrem. Und also ich merke es jetzt bei mir selbst, ich glaube, das, was ich, also ich mache schon noch sehr, sehr, sehr viel für den Verein, aber das, was ich gemacht habe, als ich 18, 20 war, das würde jetzt mit Vollzeitstelle und Training und allem, ich weiß nicht, das würde, glaube ich, nicht gehen. Nee. Das ist schon auch eine Zeitfrage. Gut, kann natürlich sein, dass ich ja dann jetzt sagen würde, okay, ich, man kann das natürlich weiterhin zur Priorität machen. Aber in Wahrheit ändert sich das irgendwann und dann ist natürlich immer die Frage, aber das macht ja jeder Standort auch unterschiedlich und kriegt besser oder schlechter hin, wie man damit umgeht, ne? Dass man die älteren Personen hat, die vielleicht nicht mehr diese zeitlichen Kapazitäten aufbringen können, aber trotzdem noch am Start sind. Wie hält man die? Was für Erwartungen hat man an die? Weil du hast natürlich mit, je älter du bist, natürlich auch krass viel erlebt und hast halt ein krasses Wissen, was du auch teilen kannst. Das ist ja auch total wichtig für eine Fanszene, da nicht immer diese Brüche zu haben, sondern da eben Kontinuitäten zu haben. Genau, also ja, das ist sehr schwierig, genau. Ich bin ja nicht mehr in der Ultragruppe, weil es die nicht mehr gibt. Das heißt, für mich hat sich die Frage dann sozusagen auf der Ebene so ein bisschen von selbst erledigt. Also ich musste mich nicht überlegen, ob ich jetzt aus einer Gruppe austrete oder so. Genau. Aber ich glaube, das ist einfach auch sehr, sehr individuell.
Ja, ich finde es eine spannende Frage, weil, also auch wenn es eben unterschiedliche Gruppen gibt, man das ja schon an dem einen oder anderen Standort eben auch in der Vergangenheit beobachtet hat, dass genau diese Kontinuität, die du angesprochen hast, dann irgendwann abgerissen ist. Mhm. Und das ist ja eigentlich, eigentlich ist es ja schade. Aber genau, ist sicherlich auch was, was von Standort zu Standort ganz, ganz unterschiedlich ist. Ich hatte es schon angekündigt, lass uns mal noch zu Finn, Netzwerk Frauen bzw. Flinter im Fußball kommen. Full Disclosure an dieser Stelle, wir sind beide Teil von Finn. Das gehört zur Transparenz, das offen zu legen. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass mich das in irgendeiner Weise krass beeinflussen würde. Das Netzwerk feiert dieses Jahr just in Hamburg den 20. Geburtstag und du bist da auch extrem involviert in die Vorbereitung. Sag doch gerne mal ein bisschen was zum Netzwerk und auch, wie du dazu gekommen bist. Mhm.
Genau, Netzwerk Finn, hatte ich jetzt immer mal schon wieder erwähnt, ist ein Netzwerk von Frauen, beziehungsweise öffnet sich gerade hin zu Flinter-Personen im deutschsprachigen Raum. Es gibt also ein paar Österreicherinnen und Schweizerinnen, die dabei sind. Und es sind alle möglichen Frauen, Flinterpersonen aus dem Fußball, also ob jetzt Fans oder Journalistinnen wie bei dir, bei mir, ob jetzt WissenschaftlerInnen, FanprojektlerInnen, SpielerInnen, Mitarbeitende vom Verein. Also ich habe das Gefühl, es öffnet sich gerade auch nochmal immer mehr in so weitere Gruppen, dass man jetzt nicht einfach nur FanprojektlerInnen und WissenschaftlerInnen oder so, wie es vielleicht eher am Anfang nochmal mehr der Fokus war, öffnet sich jetzt mehr. Und es gibt, ist vor allen Dingen zwei Sachen, würde ich sagen. Ein E-Mail-Verteiler, auf dem Netzwerken stattfindet. Der finde ich total cool ist. Der ist groß und total einfach ein total geiles Netzwerk. Also da wird viel geteilt, viel gemeinsam irgendwie geplant. Das funktioniert gut. Und es gibt eben diese jährlichen, meistens jährlich, war jetzt ein bisschen wegen Corona, kurz Break, aber eigentlich jährlichen Finn-Treffen. Und die finden immer in einer Stadt statt und dieses Jahr eben in Hamburg. Und wir organisieren die als eine kleine Gruppe von Leuten. Genau deswegen ist da diese Involviertheit, die du eben angesprochen hast. Und ich bin zu Finn gekommen, auch wieder durch Genevieve, die ich eben schon erwähnt hatte, unsere damalige Fanprojektlerin. 2013 war das Treffen in Dachau. Und die hatte das unseren HSV-Frauen damals erzählt, dass das stattfindet und wir waren so, ja, okay, geil, fahren wir mal hin, hatten nicht so richtig eine Ahnung, was uns da erwartet und waren total, also ich war total geflasht, also auch das, was ich eben meinte auch noch, aber auch nochmal so ein bisschen dieses, es geht die ganze Zeit um Fußball, wir haben die ganze Zeit über Fußball geredet, ohne dass es jetzt so krass mackerig war. Und ich, das war total neu für mich. Das kannte ich nicht. Also bisher, Fußball war für mich immer connected mit, man muss irgendwie Leute unterbrechen, man muss laut reden, es geht um Stärke, so Hierarchien und Macker und klar geht voll Sexismus, darüber muss ich stehen, das ist halt so, so. Und dann komme ich dahin und es ist so geil, das ist auch Fußball. Wie geil ist das denn? Und das hat... Und ich glaube, so wirkt ja auch Finn, ne, dass man da bei diesen Finn-Treffen sich einfach wie so die ganze Empower-Stärke abholt, die man fürs nächste Jahr braucht. Und dann geht man so zurück in seine Standorte und ist wieder so ein bisschen so, ach, okay, ich habe ein bisschen wieder Kraft getankt und kann vielleicht auch einfach dann Ideen, die man da mitnimmt, vielleicht in dem eigenen Standort, so wie es für den jeweiligen Standort passt, eben da umsetzen oder eben beim nächsten Treffen davon erzählen. Also genau, das ist ein total cooles und bereicherndes Netzwerk, finde ich. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich ja bei diesen Treffen sein konnte, so viele tolle Personen kennenlernen konnte und ja Teil davon sein kann.
Ja, und das, was du gerade noch angesprochen hast mit der Mailingliste, das klingt immer so ein bisschen unspektakulär, aber also so, ne, wenn die Leute fragen, was macht ihr da? Ja, wir haben eine Mailingliste, so, ah, ist ja toll.
Aber die geht echt gut, ey, die ist krass. Genau, die Mailingliste ist wirklich krass, ey, da geht einiges, würde ich sagen.
Genau. Und alleine dieses Gefühl von Verbundenheit darüber, ne, und dass man immer wieder mitbekommt, was all diese anderen tollen Frauen im Fußball machen und dieses Wissen und auch das Gefühl, da sind ganz viele, die sind einerseits ganz anders, aber andererseits sind sie auch genau wie ich und darüber ergibt sich eben so eine große Verbundenheit, ja. Also auch das werden wir natürlich oder werde ich in den Shownotes verlinken finden. Da könnt ihr euch gerne auch noch mal ein bisschen schlau machen. Du hast das vorhin schon angesprochen, neben all den tollen Seiten im Fußball ist es eben leider so, dass wenn es um das Thema Frauen im Fußball geht, das Thema sexualisierte Gewalt auch oft nicht weit ist. Du hast dich engagiert im Netzwerk gegen sexualisierte Gewalt im Fußball. Ganz ausführlich heißt es im ZuschauerInnen-Sport Fußball. Da sind sowohl ehrenamtlich als auch hauptamtlich Personen vertreten gewesen von Unsere Kurve, dann der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte, eben FIN und der Koordinationsstelle Fanprojekte. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, was der Fokus war? Und das sind ja eben ein Handlungskonzept und ein Handlungsleitfaden für Fanszenen entstanden. Wie ist das vor sich gegangen?
Ja, das ging, also die Gründung war, glaube ich, Anfang 2019. Es ging aber schon vorher los, dass wir immer mal wieder mit verschiedenen Personen darüber ins Gespräch gekommen sind. Also gerade bei mir war es so, dass ich das Thema Awareness, also so, genau, so Awareness-Strukturen kannte ich aus so Partys. Ich war früher sehr viel feiern, wenn ich nicht beim Fußball war, war ich wegen Techno-Partys. Und da gab es irgendwann immer diese Awareness-Teams, sag ich mal, die ansprechbar waren auf den Partys, für Betroffene von insbesondere sexualisierter Gewalt, aber auch andere Formen von Diskriminierung, die eben nüchtern, ansprechbar, geschult da waren. Und darüber war so mein Zugang, dass ich dachte, hey, das muss es doch eigentlich auch mal beim Fußball geben. Da gibt es so viel sexualisierte Gewalt und es gibt überhaupt keinen Ort, wo sich Betroffene hinwenden können. Also es gibt manchmal so vom Verein, ja, wir sind gegen Sexismus und so, aber nur, weil du jetzt sagst, du bist gegen Sexismus oder als Fan, du sagst, ich hau die Leute um, die sowas sagen, heißt es ja nicht, dass es nicht trotzdem passiert und dass es nicht trotzdem Betroffene gibt und die Betroffenen, denen muss gehört werden und oft, apropos gehört werden, es ist ja eben immer noch so bei diesem Thema sexualisierte Gewalt, bei anderen Formen der Diskriminierung auch, dass Betroffenen oft nicht geglaubt wird. Und dieser Umstand, den will man, glaube ich, nicht so richtig wahrhaben, weil man denkt, naja doch, man glaubt denen doch schon, wenn die das sagen und wenn das wirklich so ist und so. Aber nein, den Betroffenen wird nicht geglaubt, wir sind so sozialisiert worden, dass wir den Männern glauben. Und ich habe das, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, desto mehr habe ich gemerkt, wie es bei mir selber auch und damit ja eben bei uns allen, ne, wie man bei sich selber merkt, krass, wie täterschützend man oft denkt oder auch agiert und wie ich selber auch sowohl eigene Erfahrungen immer kleingeredet habe, nicht ernst genommen habe, keinem erzählt habe und so, als auch Erfahrungen von anderen Frauen, den ähnlich begegnet bin. Und erst jetzt durch diese Auseinandersetzung damit, also das ist eben nicht, wir setzen uns in dieser Gesellschaft zu wenig damit auseinander. Also diese Auseinandersetzung ist nicht da. Wir müssen das machen, damit wir überhaupt diese Dinge checken. Das ist nicht, so ist das leider mit so Sachen, man checkt die nicht, wenn das nicht einfach nicht Thema ist. Und dadurch, dass es noch so tabuisiert ist, oder eben auch so eine Art drüber gesprochen wird, die auf jeden Fall nicht die Betroffenen in den Vordergrund stellt und sie unterstützt. Ja, solange das so ist, können wir diesem Thema nicht richtig begegnen. Deswegen war so der Ansatz, ey, wir müssen darüber reden erstmal überhaupt, uns dazu vernetzen. Und es braucht einen Handlungsleitfaden für Vereine, als auch Fanprojekte. Und irgendwann später haben wir das auch dann noch erweitert an Fanszenen gerichtet, dass Standorte selbst gucken können, weil das ist ja, jeder Standort ist sehr unterschiedlich. Es macht keinen Sinn, dass wir sagen, so musst du jetzt so eine betroffenen Unterstützungsstruktur aufbauen. Das macht keinen Sinn, sondern die Standorte müssen für sich selber gucken, wer sind die handelnden Akteurinnen, was braucht es hier, wie sind die Räumlichkeiten und so weiter. Und dann schauen, was kann ich hier umsetzen? Und das hat echt ganz gut funktioniert. Also ich glaube, das wäre auch eh passiert vielleicht, wenn es unser Netzwerk nicht gegeben hätte, weil das stand an. Also es war längst überfällig, aber stand auch irgendwie an. Und es hatten schon einige Standorte, so ein paar vereinzelte Standorte hatten schon was. Also Düsseldorf hatte ja schon ihr Spieltagstelefon, was sich an Frauen, die betroffen sind, gerichtet hat. Also es gab schon so erste, sag ich mal, Gehversuche. Und dann ging es jetzt aber richtig los. Und jetzt ist es gefühlt so fast, also ja, es haben ja richtig viele Vereine, was, weiß nicht, ob schon 20 oder so, aber auf jeden Fall schon sehr, sehr viele Vereine haben richtig Anlaufstellen gegründet. Die sind sehr unterschiedlich, aber wie gesagt, das ist auch okay. Und es gab schon etliche Vernetzungstreffen auch von diesen Standorten, sowohl diesen institutionsgeführten Standorten, eben Vereine, Fanprojekte, als eben auch von Fanszenen. Da würde ich sagen, ist es noch so ein bisschen langsamer, dass da was passiert. Ich glaube, das ist auch noch mal ein bisschen schwieriger, da in die Richtung was zu machen vielleicht. Aber auch da gibt es eine große Veränderung und viel mehr Offenheit zum Thema. Also ja, genau, passiert gerade sehr viel dazu, würde ich sagen.
Und kann man sagen, du hast das Beispiel Düsseldorf angesprochen, die eben sehr früh aus der Fanschaft selbst heraus was hatten, dass ein wichtiger Schritt eben auch ist, dass diese ja im Ursprung schon oft fangetriebenen Initiativen auch so ein Stück weit institutionalisiert werden. Also dass auch da, wir haben das Thema Kontinuität an anderen Punkten schon angesprochen, es eine Kontinuität gibt, eben auch wenn bestimmte Fans dann vielleicht nicht mehr da sind, dass das über den Verein weiterläuft.
Ja, das ist an vielen Standorten so, ja, dass die Fans das gepusht haben und der Verein das dann übernommen hat. Das ist nicht an allen Standorten so. Also manche Standorte kommen zum Beispiel auch von so einem Sicherheitsbedenken her. Die sind halt so, wir wollen irgendwie Sicherheit herstellen und das ist eine Unsicherheit. Und deswegen, oder ne, also ich meine, der gesellschaftliche Druck ist ja auch einfach da. Das ist ja was, je, sag ich mal, größer, kapitalistischer, kommerzieller dieser Fußball wird, das können wir irgendwie scheiße finden, aber das erhöht einfach oftmals auch einen Druck. Und der ist da. Das heißt, Vereine sind dann irgendwann sehr gut, da müssen wir jetzt irgendwie sowas machen, wenn die anderen das auch alle schon machen. Das gibt es, glaube ich, auch. Ja, aber viel auch, glaube ich, von Fans, genau, die gesagt haben, wir müssen da was machen. Und das Problem ist aber so ein bisschen oft, also gerade wenn es Thema aktive Fanszene wieder geht, das ist sehr unterschiedlich, wie eng die Fanszene mit dem Verein an den Standorten ist. Und manche Fanszenen würden sagen, naja, das ist irgendwas vom Verein, da gehen wir gar nicht hin. Oder es gibt auch so eine gewisse Skepsis gegenüber Institutionen insgesamt, sag ich mal. Ne? Deswegen macht sicherlich Sinn, dass sich Fanszenen da vielleicht nochmal selbst auch organisieren, was sie ja eh am besten können. Deswegen, genau, ist das, genau, glaube ich, sehr standortspezifisch und sehr unterschiedlich teilweise. Aber genau, ich würde schon sagen, also viele Standorte kenne ich, wo es von den Fans ausging.
Vielleicht mal abschließend würde mich interessieren, wenn man sich anschaut, was du im Fußball schon alles gemacht und auch mitbewegt hast, so von dem, wie du als Person mit deinem Blick auf die Welt aufgestellt bist, müsste man ja eigentlich sagen, neben allem, was wunderbar ist am Fußball, gibt es eben, wir haben sie im Prinzip jetzt größtenteils angesprochen, auch diese ganzen problematischen Themen im Fußball. Ist diese Ambivalenz, also auf der einen Seite den Fußball zu lieben, auf der anderen Seite vielleicht auch so von ganz früh angefangen im Erwachsenwerden eben diese problematischen Themen dann so nach und nach wahrzunehmen, ist quasi dein Engagement aus dieser Ambivalenz entstanden?
Ja, schon. Und die Ambivalenz aus dem Engagement sozusagen. Also beides, klar, gehört irgendwie zusammen. Du stellst auch immer echt gute Fragen. weil das ist für mich, ja, das ist so die Frage meines Lebens sozusagen. Wie ist das vereinbar? Ne? Weil du sprichst es ja schon an. Also viele Sachen im Fußball sind eigentlich nicht vereinbar mit meiner politischen Haltung. Und gleichzeitig will ich aber auf gar keinen Fall diesen Fußball aufgeben. Und sehe da auch total viel Potenzial. Und es gibt auch total viele Räume, die wo ich mich wohl viele Leute, die cool sind. Also das ist ja, genau, und es passiert auch total viel. Und ich glaube, ja, also genau, diese Widersprüchlichkeit auszuhalten, ist manchmal gar nicht so leicht. Und ich bin mir manchmal auch, manchmal denke ich so, das funktioniert doch alles irgendwie nicht. Das ist doch zu krass widersprüchlich. Aber irgendwie, das ist auch für eine Alternative so ein bisschen, ne? Also das ist ja diese politischen Verhältnisse, die im Fußball, sag ich mal, sind. Und ich, das sagt ja schon auch der Ausdruck politische Verhältnisse, das sind ja keine Fußballverhältnisse, sondern das kommt ja, weil das auch gesamtgesellschaftliche Verhältnisse sind, die sich da eben mehr oder weniger zugespitzt oder wie auch immer, aber die sich da eben auch zeigen. Und so gesehen ist es ein gutes Feld, auch einfach um politisch zu agieren, ne? Und gleichzeitig ist es mir aber auch immer wichtig, dass es nicht, also ich mache da viel so Sachen, aber es ist eben nicht, es soll nicht so nur mein politisches Agitationsfeld sein sozusagen, sondern ich will doch einfach zum Fußball fahren können. Und ich habe so ein bisschen gemerkt, eine Zeit lang habe ich sehr viele so Politikprojekte, sag ich mal, gemacht und das ging irgendwann auch nicht mehr, das ist zu viel. Du musst auch irgendwann zwischendurch mal wieder einfach nur zum Fußball fahren. Und ich bin dann ja auch nach Leipzig gezogen für jetzt 4 Jahre und bin dann wieder zurückgekommen und habe so ein bisschen wie so Kraft getankt. Und ich glaube, das ist, ja, das war für mich wichtig, um auch, weil sonst, wenn du nur noch das als Politfeld sozusagen, die ganze Zeit die politische Arbeit dann machst und gar nicht mehr, dann kannst du diesen Fußball auch gar nicht mehr genießen. Und dann ist es auch, ja, auch irgendwie schwierig, ne? Es soll ja auch Spaß machen. Und es ist nicht mein Arbeitsfeld so, ne, in dem Sinne, auch wenn, wir hatten das schon, dass da sehr viele Überschneidungen gibt. Aber ja, genau, es ist schon manchmal echt ätzend. Aber gleichzeitig ist es halt auch manchmal total cool zu sehen, was alles so geht. Und irgendwie auch Leute, sich gemeinsam mit Leuten zu vernetzen, zu coolen Dingen. Und auch einfach geil zum Fußball zu fahren. Also Fußball ist, finde ich, immer noch einfach das Geilste, was es gibt. Und ich sehe nicht ein, diesen Raum Leuten zu überlassen, die irgendwie eine scheiß Einstellung haben oder so. Also ich, die hören irgendwie genauso dazu, ja klar. Ich feiere das auch, ne, dass man beim Fußball so super unterschiedliche Leute kennt und auch Leute kennenlernt, die vielleicht nicht deine politische Meinung haben. Das finde ich auch was eine total krasse Stärke des Fußballs ist. Das will ich auch nicht missen, aber ja, ich will vor allen Dingen nicht, ja genau, ich will auch, dass die coolen Leute diesen Raum nehmen können, weil der Raum Fußball ist total geil und deswegen, genau, der Appell an alle, zu bleiben und sich die Räume zu erkämpfen. Es lohnt sich.
Das ist ein Schlusswort, wie man es sich schöner nicht malen könnte, liebe Paula. Deswegen möchte ich gar nicht mehr sagen als vielen lieben Dank zum einen für deine unermüdliche Arbeit und dein unermüdliches Wirken, was mit dazu beiträgt, dass andere sich diese Räume erschließen oder in ihnen bleiben können. Und vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit für mich genommen hast. Das war sehr toll.
Liebe Mara, ich danke dir sehr für deinen tollen Podcast und dein Engagement. Danke dir.
Dankeschön und ein großes Dankeschön auch an euch HörerInnen da draußen für die liebevolle Begleitung dieses Podcasts. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir schreibt an wortpiratin@marapfeiffer.de mit Feedback, vielleicht auch Wünschen, wen ihr hier gerne mal hören würdet, und hinterlasst gerne Sternchen und Bewertungen auf der Plattform eures Vertrauens. Das hilft dem doch nischigen Podcast im Fußball weiter zu bestehen, dass es nach dieser Saison eine neue geben wird, habe ich ja letzte Woche schon verraten. Passt auf euch und aufeinander auf. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao!